Ja, guten Morgen miteinander. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr seid fit. Auch die sich noch durch den Sonnenberg-Tunnel durchgekämpft haben, mit einem Haufen Stau schon am Sonntagmorgen. Herzlich willkommen, mega schön sind ihr da. Wir haben ja bei der Pre-Show, für die, die schon in der Pre-Show drin waren, haben wir so das Spiel gemacht. Du kennst es ja von allen Hochzeiten, gell? Du hast ein Bärli und dann stellt man die Frage, wer macht wie das und das und dann musst du irgendwie den Schuh aufheben. Oder? Also wer kann besser schwimmen und wenn dann beide den gleichen Schuh aufheben, von der gleichen Person gibt es Applaus und wenn sie einen anderen aufheben, dann gibt es Streit, oder? Glanz und Gloria setzen sie auch sehr erfolgreich um. Genau, immer wieder. Und Rebecca und ich, wir haben das Spiel auch mal gemacht. Und zwar sind wir an einer Ehevorbereitungswoche gewesen. Wir sind noch nicht geheiratet gewesen, wir haben unsere Ehe vorbereitet. Im ICF Zürich seinerzeit noch mit 15 anderen Pärchen. Und dann sind wir im Finale gewesen. Nur noch zwei Pärchen, Rebecca und ich und ein anderes Pärchen. Und dann haben wir etwas gemacht, das nicht legal ist bei diesem Spiel. Wir haben Absprachen gemacht. Absprachen sind ja verboten grundsätzlich und wir haben gesagt, wenn es irgendwie in die Richtung Flitterwoche geht, sagen wir einfach beide Malediven. Beide wollen ja nicht gestummen, wir sind ja nicht auf Malediven, wir sind auf Mexiko, was ziemlich am anderen Ende der Welt liegt. Und dann ist aber die letzte Frage gekommen und die letzte Frage war eben tricky gewesen, weil es ist eben nicht die Frage nach der Flitterwoche. Irgendwie ist die Frage so die Richtung gegangen, wenn ihr irgendwann mal auf eine Weltreise könntet, wo würdet ihr hin? Irgendetwas ähnlich, aber nicht ganz. Ich habe dann hier herbereitet, schnallt jetzt das Rebecca, dass es nicht die gleiche Frage ist? Oder denkt sie, sie schnallt, aber schnallt es auch Joel? Oder schnallt es beide nicht? Und einer von uns ist dann halt bei der abgesprochenen Antwort geblieben, Malediven. Und der andere hat dann die Frage wahrheitstreu beantwortet. Und so haben wir dann das Spiel verloren. Also du siehst, wir sind bestraft worden für unsere Illegalität. Und das ist natürlich auch fair, oder? Genau, und heute geht es um ein Buch in der Bibel, es heisst Hohelied. Wir gehen ja durch die ganze Bibel, immer im Juni nehmen wir 5 biblische Bücher durch. Jedes Jahr im Juni geht die Serie weiter, wir sind jetzt bereits im Hohelied angelangt. Und wie motiviert man ein Kind zum Bibellesen? Ich verrate dir jetzt den Trick, was bei mir passiert ist. Ich war in einem Jungschar-Lager. Jungschar, das ist so ähnlich wie Pfadi oder Blauring, aber christlich. Und dann gibt es jeden Tag so eine Andacht. Irgendjemand erzählt etwas von Jesus. Und dann hat einer erzählt, ein Leiter, hat erzählt, dass es ein Buch gibt in der Bibel, das Hohelied, das darfst du erst lesen, wenn du 20 bist. Das ist wahr. Die Juden dürfen das Hohelied erst lesen ab 20. Darum haben wir auch den Untertitel «Die nicht jugendfreie Liebe zwischen Mann und Frau» gewählt, oder? Und so motiviert man natürlich Buben zum Bibellesen. Wenn das dir einer sagt, wir dürfen es erst lesen ab 20, was machen denn alle Buben in ihrem Männerschlag am Abend spät im Schlafsack? Sie verkrüchen sich in den Schlafsack, nehmen ihre Taschenlampe vor und lesen das Hohelied. Und so bin ich auch gewesen. So hat man mich motivieren können, für das Hohelied zu lesen. Und bevor wir dann hier genauer reingehen, haben wir eine wunderschöne Tradition in dieser Serie, die Bibel, nämlich, dass uns jeden Sonntag jemand von der Kirche seine Lieblings- Bibelstelle vorstellt. Und Wolfgang, komm doch mal vorne. Der Wolfgang ist in meiner Small Group ein Mann, der mir mega ins Herz gewachsen ist. Ein richtig feiner Mensch. Und Wolfgang, komm doch vorne. Du kannst gerade mein Mikrofon nehmen. Und dann erzähl uns doch, was ist deine Lieblingsbibelstelle?
Merci. Ja, meine Lieblingsbibelstelle ist aus Jesaja 43. Vers 19 und 20. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, lesen wir ein bisschen weiter, habt keine Angst, Israel, genau, war fast richtig. So, ja. Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wunder nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich die Straße bauen. Flüsse sollen in der Einöde fließen. Und das war ein Vers, der mich Ende 2019 beschäftigt hat. Und habe ich ihn als Jahreslosung bekommen in 2020. Und der war mir dann im Frühjahr hatte ich von der Firma aus eine Krise und da hat er mir wirklich sehr geholfen. Und was mich dabei einfach fasziniert, sind die drei Aspekte. Er redet hier von der Vergangenheit. Ja? aber sagt, bleib nicht dabei stehen, ruh dich nicht darauf aus, was du erlebt hast, sondern geh weiter. Oder wenn du Negatives erlebt hast, verarbeite es, gib's ab, lass los und dann geht's weiter. Und er redet von der Zukunft, wo er sagt, du, ich habe was Neues geplant. Wolfgang, irgendwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst, das wird werden. Da, wo du es am wenigsten erwartest, wird was passieren. Aber das Wichtigste für mich ist einfach, es hat schon begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Er redet von der Gegenwart und sagt einfach, du, aber jetzt die Entscheidung, die du heute triffst, das beeinflusst das Ganze. Er hat Dinge vorbereitet, wo schon, habe ich damals gemerkt, in dieser finanziellen Krise, hat er schon längst was vorbereitet gehabt, wo dann zum Tragen kam. Ja? Und von daher sage ich einfach, ich will dankbar sein für die Vergangenheit, ich bin gespannt auf die Zukunft, aber ich will im Heute leben und will einfach sagen, Gott, was für Entscheidungen treffe ich heute, damit es einfach weitergeht.
Genau. Danke für mal, Wolfgang, mega stark. Das ist etwas mega spannend, so ein bisschen die Lieblingsbibelstelle zu erfahren, was spricht dich aus der Bibel, und da gibt es ein Sammelsurium, Altes Testament, Neues Testament, verschiedene Bücher, und das ist eben so schön, oder? Und ich habe gerade diese Woche gelesen, hat mich mega angesprochen, Lukas Kapitel 24, Jesus ist auferstanden und dann begegnet er zwei Männer, die zwei Emmaus-Jünger, sagt man denen. Und die sind noch mega traurig gewesen, weil sie haben gedacht, einfach, Jesus ist gestorben, sie haben nicht geschnallt, dass er auferstanden ist und Jesus redet mit ihnen. Und sie begreifen gar nicht, dass er Jesus ist. Aber am Schluss, als sie es begreifen, sagen sie, hat unser Herz nicht brennt, als er uns die Schrift ausgelegt hat. Also interessant, sie haben nicht gesagt, dass unser Herz nicht brennt, als er mit uns geredet hat. Sondern er hat gesagt, hat unser Herz nicht brennt, als er uns die Schrift ausgelegt hat. Und das soll passieren, auch gerade in dieser Serie, dass unser Herz so brennt für die Bibel. Und das Hohelied ist ja wirklich ein spezielles Buch. Ich möchte es geschwind im Gesamtzusammenhang stellen von der Bibel. Das Alte Testament ist aufgeteilt in vier Teile. Wir haben zuerst die fünf Gesetzbücher, die fünf Bücher Mose, das ist für den Jude das Herzstück vom Alten Testament. Das ganze Alte Testament ist wichtig, ist inspiriertes Wort von Gott, aber für den Jude sind die fünf Bücher Mose das Herzstück. Dann kommen 12 Geschichtsbücher von Josua bis Esther, die erzählen einfach die Geschichte vom Volk Israel, mit allen Aufs, mit allen Abs, mit allen Siegen, mit allen Niederlagen. Dann kommen 5 Schriften, oder wir sagen Poesiebücher. Und dann kommen am Schluss noch 17 Prophetiebücher von Jesaja bis Malachi. Wo wir drinstecken, ist bei diesen 5 Schriften, bei diesen Poesiebüchern. Das sind keine Gesetzbücher, das sind keine Geschichtsbücher, das sind keine Prophetiebücher. Das sind oft Lieder, psalmisch voll Lieder oder Weisheitsliteratur, Sprüche oder Prediger. Die geben die Weisheit weiter. Prediger haben wir letzten Sonntag gelernt. Und das Hohelied auch, das ist so ein Poesiebuch. Der Verfasser vom Hohelied ist der Salomo höchstpersönlich. Er sagt das gerade im ersten Vers. Das ist das Lied der Lieder von Salomo. Und ich finde den hebräischen Ausdruck, wir nennen es ja eben im Deutschen Hohelied. Das Hohelied, das ist ein bisschen umständlich. Das ist nicht ein Lied, das man hoch singt oder so. Im Hebräischen heisst es einfach das Lied der Lieder. Das ist doch eine schöne Umschreibung. Das Hohelied im Hebräischen wird genannt das Lied der Lieder. Also wir studieren dort nicht irgendein Lied, sondern wir studieren effektiv das Lied der Lieder. Und das Hohelied war immer wieder umstritten. Man hat gesagt, gehört so ein Buch in die Bibel? Weil ihr werdet sehen, im Hohelied ist ein Gedicht zwischen Mann und Frau, ein Liebesgedicht. Das Wort Gott kommt ein einziges Mal vor. Dafür hat es zwischendurch schon fast soft erotische Stellen drin. Und die Leute haben immer gesagt, ja, aber come on, so etwas gehört doch nicht in die Bibel, oder? Der Römerbrief gehört in die Bibel. Halleluja, oder? Und das erste Buch Mose, Abraham, Isaac, Jakob, das gehört in die Bibel. Aber so ein fast ein bisschen schmuddeliges Buch, schon wie so ein Lied. Was sucht das in der Bibel? Und ich möchte ein Zitat vorlesen vom Rabbi Akiba. Und der hat Folgendes gesagt, ein berühmter Rabbi in Israel. Gott behüte, es hat niemand in Israel daran gezweifelt, dass das Hohelied Heilige Schrift sei. Die ganze Welt wiegt den Tag nicht auf, an dem Israel das Hohelied empfing. Alle Schriften sind ein Heiliges, aber das Hohelied ist das Allerheiligste. Also der Rabbi hat gesagt, hey, es geht nicht darum, gehört die Bibel oder nicht. Sondern er sagt, wenn es ein Buch gibt, das noch ein bisschen heiliger ist als alle anderen, dann ist es das Hohelied. Es ist die Allerheiligste von allen Schriften. Warum? dass er so gedacht hat, das werden wir im Verlauf dieser Predigt erfahren. Gehen wir nochmal zurück auf den Salomo. Der Salomo ist der Verfasser, hat das geschrieben. Und vielleicht, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, sagst du, der Salomo, wirklich. Der Salomo schreibt ein Buch über die monogame Liebe zwischen Mann und Frau. Unser Salomo. 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen, Götzenaltar baut, Abkommen vom Glauben. Oder Abkommen vom Glauben, hat einfach dann anfangen opfern. Wirklich einen negativen Verlauf gehabt. Unser Salomo schreibt ein Buch über das Hohelied. Beim Paulus im Neuen Testament haben wir eine Veränderung. Er ist zuerst der Saulus, verfolgt Christen. Dann kommt Gott in sein Leben, dann wird er zum Paulus, zu einem Missionar. Beim Salomo haben wir auch eine Veränderung, einfach umgekehrt. Er ist ein weiser Mann, ein guter König, ein Gottesfürchtiger, aber am Ende von seinem Leben eben, heiratet er immer mehr Frauen, fängt an von Göttern anbeten, den Göttern opfern. Es ist halt ähnlich, es ist einfach umgekehrt. Natürlich, die Geschichte von Paulus ist schöner, lieber vom Saulus zum Paulus als umgekehrt, oder? Aber der Salomo schreibt das Hohelied natürlich zu einer Zeit noch, wo sein Herz noch verhebt hat, wo er noch die monogame Liebe glaubt hat. Der Salomo ist ja auch der Hauptverfasser vom Buch von der Sprüche. Und dort schreibt er Sprüche 5, Vers 15 bis 18. Trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen. Liebe nur deine eigene Ehefrau. Das ist interessant, oder? Sagt ein Mann mit 1000 Frauen. Aber eben noch nicht zu dieser Zeit. Warum sollst du das Wasser deiner Quelle nach draußen vergießen und dich mit anderen Frauen einlassen? Du solltest es für dich behalten und es nicht mit Fremden teilen. Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du noch jung warst. Das ist auch ein Zitat von Salomo. Und das Hohelied schreibt er vermutlich in einer Zeit, in der er eben noch der gottesfürchtige Salomo war, der seine Frau geehrt hat, seine Frau geliebt hat, ein gottesfürchtiger König. Jetzt zum Aufbau des Hohelied. Du wirst sehen, wenn wir durch das Hohelied durchgehen, das streift so möglichst alle Themen, die wir kennen, wenn es um Liebe geht. Ich denke, nicht jeder von euch ist geheiratet, seid Single drin, seid geheiratet, ihr seid glückliche Single und glückliche Geheiratete, unglückliche Single und unglückliche Geheiratete. Wer ist unglückliche Geheiratete? Strecken? Nein. Genau. Es gibt ja immer beides, oder? Genau. Aber wir alle, auch wenn du noch Single bist, du kennst das auch, hast vielleicht mal einen Freund gehabt oder bist zumindest mal verliebt gewesen. Und wenn wir durch das Hohelied durchgehen, ich tue dir mal so ein bisschen die Titel vorlesen. Also im ersten Teil geht es die Sehnsucht nach der Liebe. Das kennst du, oder so richtig, so eine Sehnsucht. Dann verlorene und wiedergefundene Liebe. Das ist eines der Hauptthemen vom Hohelied. Man sucht Liebe, man findet, man verliert sie wieder. Der Mann ist wieder weg, die Frau fragt, wo bist du, mein Geliebter? Sie findet sich wieder. Also verlorene und wiedergefundene Liebe. Dann Feier und Erfüllung, oder? Kann man vergleichen mit dem Hochzeitsfest. Viele legen das auch aus. Also das Hochzeitsfest, Hohelied 3, Vers 6 bis 5 bis 1. Wir feiern die Liebe. Dann Bangen und Erfüllung um Liebe. Ja, liebt sie mich wirklich? Liebt sie mich nicht? Liebt er mich wirklich nicht? So Bangen und Erfüllung. Und am Schluss dann Bekräftigung und Vollendung von der Liebe. Das sind alles Aspekte, die kennst du. Und vielleicht, wenn du das Hohelied noch nie gelesen hast oder schon länger nicht mehr, ich möchte dir einfach mal, das habe ich jetzt nicht auf dem Screen, einfach mal ein paar Verse vorlesen, dass du ein bisschen spürst, wie das jemand tönt. Also es gibt immer ein Wechselspiel, mal redet die Frau, mal redet der Mann. Ich bin die Lilie des Sharon. Das fängt schon schön an, oder? Das ist eine Ebene mit üppigen Wiesen. Die weiße Blume der Täler. Wie eine Lilie unter den Dornen, jetzt redet der Mann, ist meine Freundin unter den Frauen. Oder alle anderen Frauen sind Dornen, aber meine ist Lilie. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, jetzt redet wieder die Frau, ist mein Geliebter unter den Männern, oder? Genau, also alles, wir Männer sind alles Bäume, aber der ist der Apfelbaum. Was für ein wunderschöner Vergleich. In seinem Schatten wollte ich sitzen, seine Frucht war meinem Gaumen süß. Jetzt wechselt es wieder zum Mann, nein, zu der Frau. Er hat mich ins Weinhaus geführt. Die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen. Ich habe mega überhaupt nicht gerne Rosinen. Erfrischt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Ich beschwöre euch, ihr Töchter von Jerusalem, bei Hirsch, Kuh und Gazelle auf der Flur, weckt die Liebe nicht und scheucht sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Es sind auch mal 8 Verse, ist aus dem Hohelied Kapitel 2. Also ich beschwöre euch, ihr Töchter bei Jerusalem, bei was beschwört man Menschen? Natürlich bei den Hirschkuh und bei den Gazellen. Weckt liebe nicht. Und also du merkst ganz viel Vergleich immer mit der Natur. Und du Mensch bist, der die Natur liebt, muss das Hohelied lesen, weil das wird immer verglichen mit der Natur. Die Liebe, der Mann wird verglichen mit der Natur, die Frau, die Liebe. Ich erkläre euch dann später auch noch, warum eben immer die Vergleich mit der Natur. Das hat eben ganz einen tiefen Grund. Es gibt einen Refrain im Hohelied, der wiederholt sich mehrfach. Und der ist: Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei den Gazellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis es ihr selbst gefällt. Das ist etwas, was sich mehrfach wiederholt. Der Verfasser vom Hohelied, Salomo, geht davon aus, er glaubt, Liebe ist ein Geschenk von Gott. Und das kannst du nicht selber wecken. Das kommt dann, wenn es Gott für dich parat hat. Und er sagt: Ich beschwöre euch, ihr Mädchen von Jerusalem, wecke die Liebe nicht, bevor sie euch ruft. Also er sagt damit, wenn du die Liebe zu früh weckst, du sie mit dem falschen Mann weckst, wenn du sie weckst und der Flow von Gott nicht drin ist, dann wird es mehr zerstören, als dass es wird Leben schaffen. Und darum, dass der Refrain sich immer wieder wiederholt, das ist ein wunderschönes Liebesgedicht und gleichzeitig auch eine Warnung an die junge Frau von Jerusalem: Wecke die Liebe nicht. Und das ist vielleicht etwas, was du auch kennst. Ich hatte ganz einen guten Freund gehabt. Immer noch ganz ein guter Freund. Und er ist mit mir in die Kante gegangen, zu Zug. Und er ist mit Jesus unterwegs gewesen. Und dann ist er in ein Austauschjahr gegangen, hat dort eine Frau kennengelernt. Und es hat die alles gestimmt. Sie ist mega cool gut reden miteinander, sie ist hübsch gewesen, alles gut. Aber sie ist nicht am Glauben gewesen an Jesus. Und dann hat er mir geschrieben, er hat gesagt: Joel, was soll ich machen? Es wäre alles so perfekt. Und gleich spüre ich, nein, ich möchte auch eine Frau, die auch ihr Fundament auf Jesus baut. Und das ist so der Moment, wo du Liebe kannst wecken, bevor sie dich ruft. Und dann hat er gesagt, nein, und hat sich gegen sein Herz entschieden, mit mega viel Schmerz. Und er hat gesagt, nein, ich möchte eine Frau, die ihr Fundament auf Jesus baut. Er ist zurückgekommen in die Jugendgruppe, wie es halt so war zu dieser Zeit. Ein paar Monate ist gegangen, hat sich eine von der Jugendgruppe geschnappt. Noch eine coolere, noch eine hübschere, aus seiner Sicht natürlich. Ich kann sie nicht vergleichen, weil ich die von Kanada nie gesehen. Genau. Nein, wirklich ganz eine coole Frau. Sie haben zusammen geheiratet, haben ein Kind und so weiter. Und die Liebe, er hat gewartet, bis die Liebe sie weckt. Das ist das, was der Salomo meint. Du kannst sie manchmal auch zu früh wecken, oder? Aber wirklich erfüllt die Liebe bekommst du dann, wenn eben Gott drin ist. Der Schlüsselvers vom Hohelied. Oftmals haben biblische Bücher so wie ein Schlüsselvers. Übrigens auch der Vers, der das einzige Mal Gott vorkommt. Eben, das habe ich ja gesagt. Darum war das Buch auch oft so umstritten gewesen. Es hat 8 Kapitel und Gott kommt ein einziges Mal vor. Es gibt übrigens ein Buch in der Bibel, wo Gott gar nie drin vorkommt. Das ist das Buch Esther. Dort kommt es gar nie vor. Aber im Hohelied kommt Gott einmal vor. Und der Schlüsselvers: Leg mich wie einen Siegelring an dein Herz. Wie einen Siegelring um deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Also ist auch ein lustiger Vergleich, oder? Mir hat ein Bärchen, und ich traut, hat mir das gegeben als Ehevers, um darüber zu predigen, die Liebe ist so stark, und die Liebe kannst du nicht ausweichen, ist unentrinnbar wie das Totenreich. Mega romantisch, oder? Ihre Glut lodert wie Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Große Wassermassen können die Liebe nicht auslöschen. Ströme sie nicht überfluten. Und wenn einer seinen ganzen Besitz hergebe, um sich die Liebe zu erkaufen, so würde man über ihn nur spotten. Das ist so, als der Siegelring an deinem Herz und dann die Aussage: Die Liebe, wenn sie von Gott kommt, der kannst du nicht ertrinnen wie das Totenreich. Wir alle werden müssen sterben, natürlich außer Jesus kommt vorher wieder, aber sonst werden wir alle müssen sterben. Am Tod kann niemand ertrinnen. Und genauso, wenn die Liebe Gottes ist, dann können wir uns nicht ertrinnen. Die grössten Wassermassen, es wird verglichen mit einem Feuer, und du kennst, ein Feuer, es braucht oft nicht viel, und dann ist das Feuer verlöscht, ein bisschen Wasser, dann verlöscht das Feuer. Aber da heisst es, wenn das die Flamme Gottes ist, dann können die grössten Wassermassen kommen und die Liebe, die du spürst zu deinem Ehepartner, zu der Frau, zu deinem Mann, wird keine Wassermasse auf dieser ganzen Erde können auslöschen. Ich möchte ein Beispiel machen, ich erzähle es noch gerne Hochzeit, aber da es inzwischen viele neue Leute gibt, auch wieder Kirche, darf ich eine alte Story wieder mal ausgraben. Ich hoffe, sind wir nicht böse. Rebecca und ich, gell? geheiratet, in der Zwischenzeit 5 Kinder, lange Geschichte, aber dann sind wir geheiratet ohne Kind. Und wir haben sich so ein bisschen eingebürgert, Freitagabend, Eheabend, Film schauen, Flaschen Wein trinken. Dann haben wir irgendwann gesagt, du, wir sind ein bisschen bequem geworden, lass uns wieder mal etwas Romantisches machen. Man muss doch manchmal der Liebe ein bisschen Futter geben, oder? Es ist so wie ein Holzfeuer, du musst immer so ein Scheitel reinlegen. Dann haben wir gesagt, wir nehmen das Fondue auf den Zugenberg. Das haben wir etwa die gemacht, dann haben wir einen Zug gefunden, dann gehst du auf den Zugenberg in eine schöne Feuerstelle, wo du über die ganze Zentralschweiz hinein siehst. Rebecca hat die Charge verteilt, sie hat gesagt, Joel, du schaust fürs Feuer und ich schaue fürs Fondue. Das war für mich gemütlich, weil ich wusste, ich brauche nur ein Feuerzeug und Zeitung, weil Holz jetzt bei der Feuerstelle. Also Aufwand 20 Sekunden, Rebecca das Fondue, Brot geschnitten, weiss, wie parat gemacht, schwarz, separat gemacht, schön süß, so wenn ich es gerne habe, alles ready. Aber meine Verantwortung, Zeitung und Feuerzeug. Kommen wir rauf, die Feuerstelle vom Schnee bedeckt, also mit meinen bloßen Händen grabe ich die Feuerstelle frei, hole Holz, mache alles ready, Rebecca macht alles ready fürs Fondue. Ich nehme auf dem Höhepunkt der Romantik, nehme ich das Feuerzeug, kein Gas. Kein Gas. In dem Moment habe ich begriffen, was das Sprichwort heisst, wenn Blicke töten können. Weil du musst wissen, das Auto ist etwa 20 Minuten weg gewesen, wenn das alles aufdreht auf den Hügel. Kein Gas, oder? Und das ist auch das, was der Vers meint. Wenn die Liebe Gottes, wenn das Feuer Gottes nicht drin ist, dann fehlt es zentral an deiner. Was nützt die schönste Feuerstelle? Das perfekte Holz, die perfekte Zeitung mit dem Meistertitel vom EVZ auf der Headline. Das beste Fondue, Hausmischung à la Discretion, keine Ahnung. Der Fondant Wallis 1512. Der beste Schwarz, der Earl Grey, direkt eingeflogen aus Sri Lanka. Was nützt dir das, wenn du kein Feuer hast? Es ist alles für nichts. Und das ist das, was der Schlüsselvers meint. Und ich habe ein Bärli heute Morgen eingeladen. Also eingeladen. Sie können hören, dass Isaac, Simon und Isa kommen doch mal führen. Und ja, geben wir einen grossen Applaus, wirklich. Weil, ganz ehrlich, ihr seid echt ein Bärli, das mich mega beeindruckt. Und zwar aus folgendem Grund. Ihr habt ja auch 3 Kinder. Simon ist in einer Ausbildung, wo du auch jetzt in der Nacht zum Teil arbeitest. Und als Lokführer. Sagen wir Lokführer noch? Lokmanager, Begleiter, Director oder so. Aber Lokführer, genau. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich das ein bisschen abwerte, wenn ich die alten Leben brauche. Genau, und wenn es so ist, ich kenne das gut aus meinem Leben, man hat Kinder, man hat Ausbildung, manchmal kann die Ehe fast ein bisschen zu einer Wege kommen, weil es gibt so viel Fokus auf die Kinder, auf die Umstände. Und was mich bei euch wirklich immer fasziniert, wir sind schon oft zusammen in Camps gewesen, wir kennen einander gut, ich habe einfach das Gefühl, ihr habt euch heiben gerne. Und dieser ist auch etwas, was jemand im Office sagt, wenn wir reden jetzt nicht so viel über unsere Ehepartner, weil ich bin nur mit Frauen im Office, dann ist es ein bisschen komisch. Gut, ist der Dani noch da, aber sie sagt oft, ich habe mit dem Simon einfach den Traum an. Ich habe den Lotto 6 erzogen. Das ist etwas, was man dieser immer gehört. Und meine Frage an euch ist, wie macht denn ihr das, dass ihr immer so ein bisschen Scheitel nachlegt, dass die Leidenschaft in eurer Ehe, die verhebt offensichtlich. Was ist euer Geheimrezept?
Also wir haben uns, wo wir uns kennengelernt haben, ein paar Sachen vorgenommen, die wir dann umsetzen wollen. Das eine davon war wirklich, wo wir gesagt haben, wir wollen auch, wenn wir mal Kinder haben, wirklich einfach schaffen, irgendwie einmal im Jahr ein Wochenende zusammen ohne Kind wegzugehen. Letztes Jahr haben wir es nicht geschafft. Dieses Jahr werden wir nächstes Wochenende wieder gehen. Aber einfach das auch hoch halten oder echt sagen, das, was wir uns vorgenommen haben. Oder wir haben uns auch vorgenommen, dass wir nie schlecht übereinander reden, wenn wir in Gegenwart von anderen Personen sind. Also einander wie nicht schlecht machen. Und wenn das passiert, dass wir das einander auch feedbacken. Und das sind so Sachen, die wir bis jetzt einfach fest dran haben und versuchen immer wieder umzusetzen.
Ja, gerne. Ja. ja, was wir uns auch noch vorgenommen haben, ist Ehe oben. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Schiff, wo man mal wieder runtergeht und dann müssen wir es wieder neu bauen und wieder sagen, komm, jetzt machen wir es wieder. Und halt so ein bisschen, ja, Beziehung ist so vielseitig. Oder? Ich habe jetzt hier ein paar Sachen aufgeschrieben, wo jetzt uns eigentlich so ein bisschen ausmachen, dass wir halt viel auch so Gemeinschaftsspiele machen zusammen oder Talkbox, einfach mal hier hocken und es gibt ja so verschiedene Bereiche. Talkboxen und dort kann man auch mega viel profitieren. Da kann man mal fragen, wo man denkt, hey, wie kommen die jetzt auf das? Das ist auch immer sehr spannend, zueinander wieder ein bisschen anders kennenlernen. Und da habe ich noch so ein paar Basics, die ich da aufgeschrieben habe. Einfach eine Rosen schenken, Rückenmassage. Oder natürlich so der Grundsatz, dass man einfach, wenn man auch verletzt ist, dass man einfach dranbleibt und weitermacht, einander vergibt und auch die Entscheidung, dass man nie aufgibt. Ja, genau. Dann habe ich noch geschrieben, man darf sich auch draußen gerne haben. Das meint jetzt, dass man auch in der Öffentlichkeit sich umarmt und küsst. Oder so. Das auch ein bisschen tut wie als Statement setzen, oder? Und sagt, hey, ich habe dich gerne. Und nicht nur daheim im Schlafzimmer, sondern überall. Ja.
Hey, ja, danke vielmals. Merci, geben wir dir doch nochmal Applaus. Mega schön. Also, das deckt sich einfach zu 100% mit meinen Erfahrungen. Es braucht einen Rahmen, es braucht bewusst, weil so schnell, wenn du es dir nicht bewusst vornimmst, bist du einfach noch am Film schauen, am Fernsehen schauen, jeder macht etwas für sich, aber sagt, es ist eh Weekend, es ist eh Abend, Talkbox, das sind alles so Sachen, wo du sagst, hey, das nehmen wir uns vor und dann kommt es wieder, oder? Und dann fällt es auch wieder an von brennen füreinander. Das ist bei Rebecca und bei mir genau gleich. Wenn wir investieren in diesen Bereich, dann geht es immer schnell und dann ist das Feuer wieder da. Aber wenn man es einfach so ein bisschen schleifen lässt und sich einfach treiben lässt von den Umständen rundherum, eben, die man ja hat, wenn man einige Kinder hat und so weiter und einen strengen Job und so weiter und so fort, dann könnte man sich schnell treiben lassen. Ich glaube, dort braucht es die Entscheidung. Wir nehmen uns die Zeit und das fasziniert mich bei euch und das macht ihr mega gut. Wirklich ein mega Vorbild. Genau, vielleicht bist du auch da und denkst, ja, ich habe jetzt keinen Ehepartner, geht es heute nur um Ehe. Im Hohelied geht es bei weitem nicht nur um Ehe. Und ich werde dir zeigen, warum. Etwas, was immer wieder vorkommt im Hohelied, du hast es vorhin auch gesehen, sind Vergleich zu Gärten. Du hast ein Bild dabei von einem Garten, es wird immer wieder wird die Liebe verglichen mit dem Garten. Zum Beispiel im Hohelied 4, Vers 16. Wach auf, Nordwind, erhebe dich, Südwind, durchweht meinen Garten und verströmt den Duft seiner Gewürze. Lass meine Geliebten in seinen Garten kommen und seine köstlichen Früchte essen. Warum Garten? Die Bibel startet mit einem Garten. Die ersten Menschen, Adam und Eva, sie leben im Garten Eden. Und für einen Juden ist das eine Aussage. Wenn wir das Feuer von der Liebe erleben in einer Ehe, dann werden wir immer wieder zurückversetzt in den Garten Eden. Wir sind nicht mehr im Garten Eden, wir sind vertrieben aus dem Garten Eden. Aber gerade eine leidenschaftliche Ehe gibt uns immer wieder die Momente vom Garten Eden. Und darum sind die vielen Vergleiche mit dem Garten. Ich meine, ich sage jetzt, wir denken eher gegenüber an den Himmel. Wir sagen, lass den Himmel auf die Erde schauen. Der Jude denkt eher zurück und sagt, hey, das kann uns wie versetzen wieder in den Garten Eden. Es kann uns so ein bisschen immer wieder so einen Appetizer geben, irgendwie auf den Garten Eden. Es gibt ein paar Fester im Judentum, wo du jedes Jahr feierst. Das ganze Volk nimmt an diesen Festen teil. Und für jedes Fest hat man eine Festrolle, also ein biblisches Buch, das man an diesem Fest vorliest. Es gibt zum Beispiel das Pessachfest. Dort ist die Festrolle ganz interessant, das Hohelied. Es gibt das Wochenfest, das ist das Erntedankfest. Dort ist die Festrolle Trut, Buch Rut. Das Laubhüttenfest ist die Festrolle, das Buch Prediger. Das Purimfest, wo man daran denkt, dass Gott die Juden bewahrt hat von der Ausrottung, ist das Buch Esther, macht ja Sinn, weil dort geht es darum. Und Tisha B'Av, das ist erst später eingeführt worden, gedenkt man an die Zerstörung vom Tempel. Dort liest man auch sinnvollerweise Klagelieder vor. Aber jetzt gehen wir zurück zum Pessachfest. Warum das Hohelied? Das Pessachfest ist das Fest, das daran erinnert, die 10. Plage in Ägypten. Der Todesengel geht von Tür zu Tür und die Juden nehmen ein Lamm, ein fehlerloses Lamm, streichen ihr Blut an die Pfosten und das Blut vom Lamm schützt die Juden vor dem Todesengel und ihre Kinder kommen nicht um. Alles ein Bild natürlich auf Jesus, das haben wir in der Hashtag Jesus-Serie ganz detailliert behandelt das Jahr. Kannst du auch die Predigten noch mal nachhören, wenn ich das Thema noch tief, wenn das noch vertiefen will. Jesus ist das Passalam. Und genau an dem Fest liest man das Hohelied. Was bedeutet das? Was ist denn das letzte Fest, das Jesus gefeiert hat, bevor er gestorben ist am Kreuz von Golgatha? Das Pessachfest. Das hat er noch gefeiert. Er hat dann das Pessachfest zum Abendmahl umgewandelt, aber es ist das letzte Fest. Also, wo Jesus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha, was hat er für einen biblischen Text vielleicht im Kopf gehabt? Vielleicht wirklich das Hohelied. Weil das ist vermutlich das letzte gewesen, was er noch gelesen hat aus der Bibel. Das liest man vor am Pessachfest. Das Hohelied. Wieso ein Ehe zwischen Mann und Frau? Was macht das für einen Sinn? Jesus ist am Kreuz von Golgatha. Und das Letzte, was er im Kopf hat, das Letzte, was er gelesen hat, vermutlich ist ein Ehe zwischen Mann und Frau. Warum? Weil man es eben auf mehrere Arten auslegen kann. Es gibt drei Auslegungsarten für das Hohelied. Das erste ist Beziehung Mann-Frau. Das zweite, die Juden haben das schnell mal ausgelegt, als der Mann steht für den Bräutigam, für Gott. Und die Frau im Hohelied steht für sein Volk. Was wir lesen im Hohelied Und darum, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Rabbi am Anfang, wo er sagt, es ist das Allerheiligste von allen Schriften, denn darum, weil er sieht das als der Bräutigam steht für Gott und die Frau steht für das Volk Israel. So heißt es wie in Jeremia 2, Vers 1 und 2, der Herr schickte mir eine Botschaft, er sprach, geh und ruf allen Menschen Jerusalem laut zu, so spricht der Herr. Ich denke daran, wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Das sagt Gottes im Volk. Du hast mich geliebt, wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Du bist mir durch die Wüste gefolgt, durch das dürre Land. Also die Juden haben bald noch eine zweite Dimension gesehen. Das heisst nicht, dass es nicht auch anwendbar ist auf Beziehung Mann-Frau. Aber es hat eine zweite Dimension. Es beschreibt die leidenschaftliche Liebe von Gott zu seinem Volk. Und das ist ja noch interessant. Die Bibel ist ja ein Ehebuch grundsätzlich. Mit was startet die Bibel? Genesis Kapitel 2, die erste Ehe der Bibel, Adam und Eva. Mit was endet die Bibel? Offenbarung Kapitel 19, die letzte Ehe der Bibel zwischen Jesus dem Bräutigam und der Braut seiner Gemeinde. Also wir haben einen Faden von Ehe und in der Mitte, mein Sohn, wenn wir es so aufklappen, sehen wir es ziemlich genau in der Mitte, ist eben wieder ein Ehebuch. Und ich glaube, dass Gott uns die Ehe geschenkt hat, unter anderem auch, dass wir nachvollziehen können, wie fest Gott uns liebt. Weil in einer Ehe, da hast du so viel Leidenschaft und so viel Liebe drin. Und das hilft uns beschränkten Menschen zu verstehen, wie fest Gott uns liebt. Und das ist der Grund, warum Gott Ehe geschaffen hat. Das ist auch ein Grund, warum es im Himmel keine Ehe mehr braucht. Obwohl die Vorstellung, die macht mich, die ist brutal. Für uns jetzt, wenn wir auf der Erde sind. Aber dort können wir die Liebe 1:1 100% erleben. Aber auf der Erde brauchen wir ein Abbild, etwas, das uns das versinnbildet, wie Gott uns Menschen liebt. Und das ist die Ehe. So können wir es nachvollziehen. Es versetzt uns in den Garten Eden zurück. Immer wieder. Und das ist so die zweite Auslegungsart, der Bund Gottes mit Israel. Und dann im Neuen Testament geht in ähnliche Richtung der Bund Gottes dann mit seiner Gemeinde. Also die Neuen Testament sagt immer wieder, Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Gemeinde. Das ist noch interessant, möchtet ihr euch noch erinnern, wenn wir nochmal zurückgehen zum Schlüsselvers. Dort heisst es, kannst du nochmal einblenden, Hohelied 8, 6 und 7. Denn so stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Und was sagt Jesus über seine Gemeinde? Er sagt, die Pforte vom Totenreich, Matthäus Kapitel 16, werden sie nicht überwinden. Also das Wort Totenreich kommt im Hohelied vor und sagt, Liebe Gottes werden sie nicht können die Liebe nicht können zerstören. Und es kommt vor in Matthäus 16, wo, sagt, wo Jesus zum Beispiel sagt, ich gebe dir den Schlüssel für die Gemeinde, auf du bist der Feld, auf dir will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte vom Totenreich werden sie nicht überwinden. Das ist seine Gemeinde. Und das ist die dritte Auslegungsart. Jesus als Bräutigam und seine Frau Braut als Gemeinde. Und dann heisst es im Epheser 5, 25 bis 27 wird zwischen Bezug genommen und ihr Ehemänner liebt eure Frauen. Mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Also, das ist ja schon, wenn du heiratest, gell? Das ist vielleicht beim einen oder anderen schon länger her, bei mir 16 Jahre nächste Woche. Also doch schon auch ein Zeitchen. Aber gell, da willst du perfekt aussehen, da willst du alles perfekt haben. Perfekte Kleider, perfekte Schuhe, perfekte Augenbrauen, Zupft, alles Mögliche. Das muss stimmen, oder? Du machst dich ready und Brut, ja, Faktor 100 noch zum Mal, oder? Noch ein Pediküre und Maniküre und alles Mögliche für Küre. Ich weiß auch nicht, was es alles gibt. Es muss perfekt sein. Und das ist das Bild. Gott bereitet eine Braut vor, ohne Flecken und Runzeln, für das Hochzeitsfest mit dem Bräutigam, wo dann wird stattfinden, wenn Jesus wiederkommt. Das ist dann Offenbarung Kapitel 19. Und Jesus sagt auch einmal, an was wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger sind? An der Liebe. Also eine Ehe zwischen Mann und Frau kann immer so ein Abbild geben von dem Garten Eden. Es kann uns die Momente zurückgeben vom Garten Eden. Das Gleiche gilt auch für die Gemeinde. Dort, wo in einer Kleingruppe, in einem Ministry, in einem Gespräch, an der Bar, irgendwo in einer Celebration, die Liebe Gottes spürbar ist, gibt es das so einen Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Also es versetzt uns zurück in den paradiesischen Stand vom Garten Eden. Wir sind grundsätzlich vertrieben, wir sind nicht mehr im Garten, aber immer wieder die Momente versetzen uns zurück. Oder wir können dagegen führen schauen und sagen, es bringt uns Himmel auf Erde. Und das ist das Geschenk von dieser Liebe, die Gott uns geben will. Und darum hat man das Hohelied dann schnell mal auch anders aufgelegt. Man hat immer gesagt, Dimension Mann, Frau ist immer drin. Aber es gibt auch noch die Dimension Bund Gottes mit Israel, Altes Testament, oder der Bund Gottes mit seiner Gemeinde. Und darum möchte ich nochmal enden mit dem Bild vom Garten Eden. Und die Frage nochmal reinstellen. Zuerst einmal in deiner Beziehung mit deinem Ehepartner, falls du verheiratet bist, erlebst du die Garten-Eden-Moment? Gibt es die Moment, wo du zurückversetzt wirst in den paradiesischen Zustand? Und in deiner Beziehung zu Gott, erlebst du den Garten-Eden? Gibt es die Moment, wo du in einer Worship-Zeit oder wenn du jemandem praktisch dienst, wenn du die Bibel liest, wo du so merkst, wow, ich werde wieder zurückversetzt in den Garten-Eden? Darum ist das Hohelied voll von Gartenbildern. Weil der Jude hat das gelesen und gemerkt, hey, das versetzt uns zurück in den Garten Eden. Und das ist so die Frage für dich. Wenn du diese Beziehung pflegst mit Gott, wirst du immer wieder zurückversetzt in den Garten, erlebst du das. Dass du merkst, wow, da hat mich aber die Bibel so angesprochen. Das ist ja Garten Eden. Wow, ich habe einen Worship-Song gesungen. Das ist ja Garten Eden. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft gehabt, wir haben ein Abendmahl genommen, was auch immer. Hey, das ist Garten Eden. So muss es gewesen sein. Gibt es diesen Moment? Wenn sie geht, Halleluja. Wenn sie nicht gibt, lass uns dafür beten, dass wir das wieder erleben miteinander. Ich möchte aber heute den Fokus nicht so fest auf das legen, was du machen musst, sondern vielmehr auf das, was Gott für dich tun hat. Darum werden wir heute das Abendmahl nehmen. Das machen wir sonst ja immer am zweiten Sonntag im Monat so strukturiert, wie wir sind im ICF Luzern. Aber heute machen wir es mal am vierten Sonntag im Monat. Wir nehmen zusammen das Abendmahl, weil das ist ja das tiefste Bild der Liebe Gottes. Dass es seinen Sohn Jesus auf der Erde gibt, der freiwillig leidet, sein Leben hineingibt. Und wenn wir nachher das Brot nehmen, gedenken wir das körperliche Leiden, das ist sein Leib. Und wenn wir den Traubensaft nehmen, das neue Leben mit Jesus. Und bevor wir dann reingehen in den zweiten Worship-Song, möchte ich dir noch ein Kapitel vorlesen aus dem Neuen Testament. Wir werden das ein bisschen untermalen mit Musik. Wir haben es nicht auf dem Screen bewusst, dass du dich einfach voll auf das Wort konzentrieren kannst. Und das nennt sich eben auch Hohelied. Es gibt eben im Neuen Testament auch ein Kapitel, was sich nennt das Hohelied der Liebe. Und das ist 1. Korinther 13, wo die perfekte göttliche Liebe beschreibt. Nachher werden wir ihnen in einen Song, der nicht live gespielt wird, sondern ab Leinwand kommt. Und während dem Song kannst du das Abendmahl nehmen und einfach den Liebesakt mit Jesus erneuern. Genau, Simon, kannst du ein bisschen Musik bringen. Und ich lese noch den 1. Korinther 13 vor. Wenn ich in Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, und wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts. Liebe hat Geduld. Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid. Sie macht dich nicht wichtig, ist nicht arrogant. Sie ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Wenn dann aber das Vollständige kommt, wird alles Unvollständige beseitigt werden. Als ich Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir wie in einem blank polierten Stück Metall nur rätselhafte Umrisse. Dann aber werden wir alles direkt zu Gesicht bekommen. Jetzt erkenne ich nur Teile des Ganzen. Dann werde ich alles erkennen, wie auch ich völlig erkannt worden bin. was bis dahin bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Lass uns doch noch miteinander aufstehen und dann möchte ich noch beten. Vater Himmel, ich danke dir für die Bibel. Eine Sammlung von 66 Büchern, die so wahnsinnig viele Facetten zeigen. Und heute sind wir in ein Buch eingetaucht, wo viele Leute gefunden haben, das Buch gehört doch nicht in die Bibel. Aber es zeigt dein tiefstes Herz, nämlich eine leidenschaftliche Liebe von dir zu deinem Volk, von dir zu deiner Gemeinde. Und auch die Ehe, die ein Abglanz sein darf, von dem, wo uns auch hilft zu verstehen, wie du uns liebst. Und wenn wir nachher zum Abendmahl gehen, habe ich heute zwei Anliegen. Ich bitte dich, dass du Liebe erneuerst in Ehen. Vielleicht auch Liebe zu Kindern oder zu Eltern. Für alles, was in Beziehung geht, zu Freunden. Dass du Liebe erneuerst, dass es wie geimpft werden mit deiner Liebe, weil wir haben vorhin gehört, Liebe ist eine Flamme vom Herr. Dass die göttliche Dimension in unsere Beziehungen hineinkommt, das ist mein einziges Anliegen, für das bitte ich dich. Und das Zweite ist, dass wir so richtig neu bewusst werden, was du für uns gemacht hast, wie du uns liebst, wie du uns annimmst, wie du Jesus dein Leben hingegeben für uns. Ich bitte dich, dass wir beide Dimensionen von dieser Liebe miteinander erleben können. Amen. Wir werden...